Wir leben in einer Zeit des Transhumanismus. Das ist eine Art heidnischer Glaube. Und was ich Ihnen heute erklären werde, ich werde Ihnen diesen heidnischen Glauben schildern und auch erklären, dass das, was er verspricht, vollkommen unmöglich ist. Hier sehen wir eine Direktive oder Executive Order, wie das amerikanisch heißt, zur Biotechnologie von der Biden-Regierung, die jetzt 2 Jahre alt ist. Die hätte aber auch von jeder, die wird auch, Trump wird daran nichts ändern, es wird sich genauso lesen, was der zu diesen Themen hervorbringen wird. Ich lese vor. Wir müssen Technologien und Verfahren zur Genmanipulation entwickeln, um Schaltkreise für Zellen zu schreiben und die Biologie vorhersehbar zu programmieren, so wie wir Software schreiben und Computer programmieren. Wir müssen die Macht biologischer Daten freischalten, auch durch Computing-Tools und künstliche Intelligenz, und wir müssen die Wissenschaft der Scale-Up-Produktion voranbringen und gleichzeitig die Hürden für die Kommerzialisierung abbauen, sodass innovative Technologien und Produkte schneller auf den Markt kommen. Das hat die Biden-Regierung 2 Jahre nach der Lancierung der Covid-Impfstoffe geschrieben. Das ist Transhumanismus pur und auch absoluter Schwachsinn. Das ist aber, warum ist das absoluter Schwachsinn? Weil wir biologische Systeme nicht programmieren können wie Computer. Jetzt nehme ich direkt vorweg, wir können Computer programmieren, weil wir genau Computer gebaut haben aus logischen Schaltkreisen. Die unterste Ebene, das sind Logikgatter, mit denen können Sie und oder Operationen ausführen, dann können Sie ein Additionsverfahren daraus aufbauen, dann Multiplikation, und so können Sie dann die ganze Rechnerei, die in den Computern abläuft, aus den Schaltkreisen ableiten. Und weil die Menschen das geplant haben und durchdacht haben, funktionieren Computer, sind Computer programmierbar. Die Zellen und unsere Eigenschaften als Lebewesen, die haben wir nicht erdacht, sondern die sind in der Evolution entstanden, oder ein Christ würde sagen, Gott hat sie geschaffen. Das heißt, wir können sie nicht programmieren. Der Glaube, man könne sie programmieren, ist typisch für den Kartesianismus. Was das ist, erkläre ich gleich noch, und auch den Positivismus. Dann sehen wir hier auch einen starken Machbarkeitswahn und naiven Fortschrittsglauben. Naja gut, wir Liberalen haben auch Fortschrittsglauben. Wir glauben, dass die Gesellschaft sich verbessert hat seit dem Mittelalter und dass das viel mit der Wirtschaftsform zu tun hat, die wir haben. Das stimmt sicherlich auch, aber Hayek hatte zum Beispiel keinen naiven Fortschrittsglauben, sondern Hayek war auch fortschrittskritisch. Der war eigentlich ein Liberalkonservativer. Das heißt, er hatte auch Elemente in seinem Denken, die ihn zur Skepsis gegenüber dem Fortschritt gebracht haben. Dann ist da eine Eugenik-Motiv drin, denn es geht um Genmanipulation, also soll Genmanipulation stattfinden. Das ist eine Form der Eugenik. Und in dem Freischalten biologischer Daten, dieser Ausdrucksweise, steckt auch Antirationalismus. Was das alles bedeutet, diese Begriffe, das werde ich jetzt im Folgenden erläutern. Aber Sie sehen, das ist wichtig, sich mit Transhumanismus zu beschäftigen, weil die obersten Regierungsbehörden des Westens transhumanistische Narrative verbreiten, so wie Timofei Lysenko unter Stalin Lysenkoismus-Narrative verbreitet hat. Genauso ein Schwachsinn ist, dass Lysenko wollte nördlich des Polarkreises Weizen züchten und dachte, er kann den Weizen dazu erziehen. Lysenko glaubte als Lamarckist, man könne den Weizen erziehen. Und dann würde sich sein Genom ändern, könnte nördlich des Polarkreises Weizen wachsen. Natürlich hat das nicht funktioniert. Aber es wurden Bauern gezwungen, ihre Höfe aufzugeben, dahin zu ziehen und dann bei Minustemperaturen Weizen zu züchten. Wissenschaftler, die ihm widersprochen haben, sind aus der Uni geflogen. Insgesamt sind 4000 Biologielehrer, Ärzte und Wissenschaftler eingesperrt worden in der Zeit des Lysenkoismus in den 40er und 50er Jahren, weil sie sich auf Gregor Mendel und Darwin berufen haben, um diesem lamarckistischen Irrsinn zu widersprechen. Und das hier, meine Damen und Herren, ist offizielle Regierungssprache und ist genauso schwachsinnig wie das, was Lysenko unter Stalin verbreitet hat, und wird genauso unkritisch, also dann sozusagen auch genommen. Und es ist, ich nenne das deswegen Neolysenkoismus. Hier haben wir sehr wichtige Transhumanisten. Klaus Schwab, das ist der Leiter des World Economic Forums oder jetzt Ex-Leiter. Ray Kurzweil, das ist einer der Technologiechefs von Google. Und Elon Musk, der schon seit einigen Jahren sehr prominent ist und ein absoluter Transhumanist ist. Und hier sehen wir noch mehr Transhumanisten, nämlich Yuval Harari, Jeffrey Hinton und den eben verstorbenen Kissinger, dem ich deswegen so ein schwarzes Bändchen gegeben habe. Was glauben diese Transhumanisten? Die glauben, dass wir den menschlichen Körper so optimieren können, dass wir Cyborgs erschaffen können. Cyborgs sind fiktive Organismen, in denen menschliche Organe und technische Technologie nahtlos miteinander verknüpft sind. Sie können sich den Film aus den frühen 90er Jahren Robocop angucken oder die Neuauflage von Robocop, die etwas jüngeren Datums ist. Da sehen Sie so eine Fiktion. Zweitens, sie glauben, dass mehr Eigenschaften wie menschliche Intelligenz
durch Genommanipulation der Keimbahn gesteigert werden können. Dass man tatsächlich Eizellen befruchten kann mit menschlichen Spermien, dann oder auch nur die Eizellen, bevor man die befruchtet, genetisch manipulieren kann und dann diese manipulierten Embryonen züchten kann, die intelligenter sind als Menschen von heute. Also nicht, heute ist der Maximal-IQ irgendwo zwischen 160 und 190 und die glauben dann, man könnte also IQ von 250 erzeugen. Dann, dass wir Krebserkrankungen bald durch Gentherapie oder sogar den Einsatz von Nanorobotern heilen könnten. Dass Maschinen bald Gedanken mithilfe von Detektoren elektromagnetischer Wellen lesen könnten. Und dass es keinen freien Willen gibt, da der Geist bloß eine Ansammlung biochemischer Prozesse ist. Also Gedankenlesen ist auch ein wichtiges Motiv. Das glauben die alle drei, diesen Unfug. Davon ist alles Unfug. Aber die veröffentlichen das ständig auf Twitter. Jeder fünfte oder sechste Tweet von Musk, oder X heißt das ja jetzt von Musk, ist also von diesen Gedanken erfüllt. Die glauben auch, dass wir bald digitale Unsterblichkeit erreichen können, indem wir unseren Geist in die Maschine hochladen. Das nennen sie Mind-Uploading. Das beschreibt zum Beispiel Yuval Harari, das ist einer der Vordenker des World Economic Forums, ein Historiker, der noch nie eine mathematische Gleichung gelöst hat, eine Pipette in die Hand genommen hat, um Labor zu pipettieren oder eine physikalische Messung durch. Ein Historiker. Ja, und der redet davon, wir können bald den Geist hochladen. Dabei weiß er noch nicht mal wirklich, der weiß nicht, wie eine CPU funktioniert. Künstliche Intelligenz, dass Künstliche Intelligenz Maschinen hervorbringen wird, die intelligenter als Menschen sind und dass dadurch die Künstliche Intelligenz die meisten Menschen gesellschaftlich überflüssig machen wird, da Maschinen deren Arbeit übernehmen werden oder auch, dass die KI einen eigenen Willen entwickelt und die Menschheit unterdrücken wird. Deswegen spricht Elon Musk immer von AI Overlords. Ich bin mir bei Elon Musk übrigens nicht sicher, ob er das wirklich glaubt oder ob er das verbreitet, um regulatorische Markteintrittsbarrieren für seine Konkurrenten zu schaffen. Das traue ich ihm auch zu. Wenn Sie also ein Oligopolist sind wie Elon Musk oder Monopolist, dann wollen Sie natürlich Regulationen haben, das ist ein Klassiker, der es den anderen aufstrebenden Konkurrenten schwerer macht, in die Märkte einzutreten. Vielleicht erzielt das auch nur, damit die KI stärker reguliert wird und er verhindern kann, dass mehr Konkurrenz entsteht. Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, er glaubt es wirklich. Dann glauben die auch, dass wir bereits heute in der Lage sind, das biologische Geschlecht erwachsener Menschen genetisch neu zu programmieren und dass der Mensch in der Lage ist, geophysikalische Eigenschaften der Erde vollständig zu modellieren, vorherzusagen und technisch zu manipulieren und sich so eine Erde nach seinen Vorstellungen schaffen kann. Stichwort Klimaschutz. Ein kompletter Schwachsinn. Oder Rettung, oder wie das auch immer genannt wird. Das heißt, das sind alles, auch diese Klimamodellierungswahn gehört auch zum Transhumanismus. Sind das alles Vorstellungen der Transhumanisten. Es gibt, übrigens werde ich auf die künstliche Intelligenz auch noch eingehen im Laufe des Vortrags, aber ich habe jetzt, weil ich beim letzten Mal schon über künstliche Intelligenz gesprochen habe, eher Transhumanismus in den Vordergrund gestellt, aber ich werde darauf auch eingehen, wir können darüber auch noch beliebig viel diskutieren, bis ich nicht mehr kann. Es gibt zwei Arten von Transhumanisten. Es gibt Selbstverwirklichungstranshumanisten oder Emanzipationstranshumanisten und technokratische Transhumanisten. Bei den Selbstverwirklichungstranshumanisten geht es um Emanzipation. Zum Beispiel die Geschlechtsumwandlung zur radikalen Selbstverwirklichung. Also, wenn ich mich selbst verwirklichen will, kann ich, wenn ich reiche Eltern habe, zum Beispiel Kunst oder Musik studieren, muss dann nicht arbeiten, kann den ganzen Tag Kunst und Musik machen. Und das ist eine Selbstverwirklichung, aber vielleicht reicht mir das nicht, dann möchte ich noch mein Geschlecht ändern, um zum Beispiel noch mehr zu erleben. Das ist eine Form von Geschlechtsumwandlung zur radikalen Selbstverwirklichung. Die Geschlechtsumwandlung ist sozusagen die fast radikalste Selbstverwirklichung. Nur noch radikaler ist die digitale Unsterblichkeit, der Glaube, man könne also durch die Übertragung seines Geistes in den Computer unsterblich werden. Dann die Grundidee ist die Idee der umfassenden Ergebnisgleichheit bei sozialen Prozessen. Das kennen Sie alle, die Ergebnisgleichheit sozialer Prozesse ist das, was man soziale Gerechtigkeit nennt. Das ist, was Friedrich Hayek in The Road to Serfdom als sozusagen Garantie der Diktatur und der Quälerei der Menschen bezeichnet hat. Also wenn man versucht, soziale Gleichheit herzustellen, muss man die totale Knechtschaft erzeugen. Das beschreibt Hayek sehr, sehr plastisch in Der Weg zur Knechtschaft. Das heißt, der Transhumanismus soll eingesetzt werden, um soziale Gleichheit zu verwirklichen, indem die Natur verändert wird und auch das Wesen des Menschen verändert wird. Der Mensch muss genetisch manipuliert werden oder jedenfalls so verändert werden, dass Gleichheit möglich wird. Diese emanzipatorischen Gedanken, das mal ein bisschen positiver zu fassen, stehen in der Tradition zweier eigentlich großartiger Traditionen des 19. Jahrhunderts. Das ist der Abolitionismus und der Feminismus. Das waren sehr berechtigte Bewegungen, Denn zum Beispiel das allgemeine Wahlrecht für Frauen ist ja nun unzweifelhaft eine gute Entwicklung, wobei man auch da, manche Leute daran auch Zweifel haben, aber ich nicht. Also wenn man das allgemeine Wahlrecht haben will, dann muss man das auch für Frauen haben. Das ist so. Und das ist eine großartige Entwicklung, dass das geschaffen wurde. Das müssen Sie sich immer klar machen. Im Kanton Uri und im Kanton Appenzell wurde das erst 1990 eingeführt. Ja, das heißt, es war ein langer Prozess, das allgemeine Frauenwahlrecht durchzusetzen. Und das ist meiner Ansicht nach ein Beispiel für gelungene Emanzipation. Nicht gelungene Emanzipation ist, wenn Frauen genauso sein wollen wie Männer. Das ist dann keine gelungene Emanzipation mehr, weil sie sind nun mal anders als Männer von Natur aus. Abolitionismus ist die Bewegung, mit der man im 19. Jahrhundert die Sklaverei abgeschafft hat. Man muss sich mal vorstellen, die Araber haben zwischen 800 und 1920 insgesamt 11 Millionen schwarze Sklaven aus Schwarzafrika in die arabische und indische Welt importiert. Und auch davon Millionen kastriert, um daraus Eunuchen zu machen. Die hatten Kastrationsfabriken. Dieses Ganze, das war ein furchtbarer, und es wurden auch 400 oder 500.000 über den Atlantik nach Amerika gebracht. Warum haben die Amerikaner viel weniger Sklaven gebraucht? Interessanterweise, weil sie deren Reproduktion erlaubt haben. Während die Araber das nicht erlaubt haben, also arabische Sklaven durften sich nicht reproduzieren und deswegen mussten immer wieder frische importieren, während die Schwarzen in Amerika ja sich reproduzieren durften und deswegen waren weniger Importe notwendig. Das war ein schreckliches Unwesen, das hat man im 19. Jahrhundert erkannt. Also die Gegner der Sklaverei gehen schon auf das 13. Jahrhundert zurück, die ersten Theoretiker, die Sklaverei abgelehnt haben. Man muss sich ja klar machen, dass Aristoteles ein glühender Befürworter der Sklaverei war. Und im 13. Jahrhundert gab es die ersten christlichen Denker, die es dann gesagt haben, das ist falsch. Und im 19. Jahrhundert haben England und Frankreich zusammen 15% ihres Bruttosozialprodukts über 40 Jahre aufgewendet. 15% des BIP. Das ist das Sechsfache, was wir in Deutschland für Rüstung ausgeben. Um sich das mal klar zu machen, das wäre also heute, als ob wir jährlich 180 Milliarden ausgeben würden für die Abschaffung der Sklaverei, in heutiger Staatshaushalt gerechnet, 180 Milliarden ausgeben würden für Abschaffung der Sklaverei, statt zum Beispiel für Energietransformation. Und das war sehr aufwendig, weil ich will nicht zu lange darüber reden, das war sehr aufwendig, weil man eben die ganzen Sklavereirouten sperren musste. Das hat sehr lange gedauert und die Engländer, die letzten Bonds, also die letzten Staatsanleihen, die aufgenommen wurden, um die Abschaffung der Sklaverei zu finanzieren, wurden erst Mitte der 90er von den Engländern zurückgezahlt. Das hat also tatsächlich bis ins späte 20. Jahrhundert gedauert, die Staatsschulden dafür abzutragen, das heißt, es gibt großartige emanzipatorische Bewegungen, aber die Emanzipation im Transhumanismus ist eine pervertierte Form. Kommen wir zur Technokratie. Die Grundidee ist die Kontrolle der Massen. Nietzsche hat gesagt, wenn die Menschen satt sind und nicht mehr an Gott glauben, wie soll man sie dann beherrschen? Das ist sehr, sehr schwierig, weil wenn die Menschen immer sozusagen an der Hungergrenze sind und gottesfürchtig sind, dann kann man ihnen sehr viele Herrschaftskonzepte vermitteln. Der Staat muss für sie sorgen, sie müssen der Kirche folgen, sie müssen beten, sie müssen folgsam sein, sonst verhungern sie oder sie kommen in die Hölle. Wenn sie aber satt sind und nicht mehr glauben, wie macht man sie gehorsam? Das ist gar nicht so einfach. Und das ist eines der großen Probleme unserer Zeit. Und technokratische Transhumanisten wollen eben den Transhumanismus nutzen, um letztlich auch unterschiedliche menschliche Strata, wie bei Aldous Huxley, zu züchten. Also folgsame Menschen, die etwas dümmer sind, und intelligentere Menschen, die man in der Elite einsetzen kann. Oder sie wollen ein Bentham'sches Panoptikum schaffen. Das ist ein sehr alter Gedanke von Bentham. Bentham ist ja der Vater des Utilitarismus. Der hat also vereinfacht gesagt, die beste Gesellschaft bekommt man, wenn der größte Nutzen für alle gestiftet wird. Das ist eine sehr einflussreiche Idee. Und diese Idee von Bentham, die wollte er dann verwirklichen, zumindest in Institutionen, durch ein Panoptikum. Das war hat auch Zeichnungen gemacht, ein Gebäude, wo ein Wächter alle Bewegungen der Gefangenen beobachten kann, also oder der institutionalisierten Menschen, alle Bewegungen in der Mitte ist er sozusagen erhöht und kann alles im Kreis sehen, alle Bewegungen, aber auch die Wahrnehmung der Gefangenen oder institutionalisierten Menschen sollte bestimmt werden, festgelegt werden und auch der Körper kontrolliert werden. Und während Covid hatten wir einen Zustand, der dem schon nahe kam. Also unsere Medien, zumindest wenn man die normalen Medien konsumiert hat, dann hat man sozusagen sehr einheitliche Botschaften bekommen. Man hat, wenn man sich der Maskenpflicht, der Testpflicht und der Impfpflicht unterworfen hat, auch seinen Körper ziemlich stark dem Staat unterworfen. Und die Bewegungen waren durch den Lockdown auch kontrolliert. Das heißt, die Covid-Lockdown-Phase war relativ nah an dem Bentham'schen Panoptikum schon dran. Deswegen habe ich zu Herrn Lüttmann auch gesagt, er meinte, Herr Landgräber, Sie haben sich ja gar nicht verändert seit 6 Jahren, als Sie das letzte Mal hier waren, meinte ich, innerlich schon. Damit meine ich, dass mein Denken sich durch Covid verändert hat. Und ich dadurch eigentlich noch liberaler sozusagen geworden bin, einerseits, aber auch pessimistischer. Und dann ist noch das Dritte, ist die dritte Komponente der Technokratie ist Geisteshygiene, nenne ich das. Das hatten wir bei Covid auch. Also wenn Sie gesagt haben, ich weiß nicht, ob die Masken sinnvoll sind oder ich lasse mich nicht testen oder ich lasse mich nicht impfen, dann waren Sie sozusagen Abschaum. Und, oder zum, also dann Pandemie der Ungeimpften und Sie waren wirklich Abschaum. Eine sehr nahe Verwandte hat mir gesagt, ich wäre, hat mich als Küchenschabe bezeichnet. Und sie hatten also Zensur und auch totale Propaganda. Und das will der technokratische Arm des Transhumanismus. Der Transhumanismus hat 5 kulturelle Hauptursprünge, die ich jetzt erläutern will. Die Selbstverwirklichung, die Emanzipation im Geiste der französischen Aufklärung, das habe ich schon kurz erwähnt, das will ich noch ein bisschen ausbauen. Die französische Aufklärung ist das Schlimmste, was der Menschheit seit langem passiert ist. Und nicht die deutschsprachige Aufklärung ist besser, aber die englischsprachige auch, die französischsprachige Aufklärung ist wirklich abartig und in gewisser Weise ihre Konsequenzen, und das möchte ich daran aufzeigen. Dann der Fortschrittsglaube, Kartesianismus und Neopositivismus, Eugenik und das, was ich postmodernen Antirationalismus nenne. Selbstverwirklichung ist eigentlich eine großartige Idee. Jeder, der hier ist, der im Hayek-Club ist oder interessiert ist, lebt dieses Prinzip der Selbstverwirklichung. Das Prinzip der Selbstverwirklichung ist, in einem, wenn man ein Bild zeigen will, das mehr sagt als 1000 Worte, dann ist es der vitruvianische Mensch, Leonardo da Vinci, der eigentlich zeigt sozusagen die Großartigkeit des Menschen. Und jeder kann sich mit diesem vitruvianischen Menschen identifizieren, auch jede Frau, obwohl da ein Mann dargestellt ist, ist vollkommen egal. Das zeigt einfach die Großartigkeit des Menschen, die Proportioniertheit, die geistige Kraft des Menschen, das alles, die Autonomie, der Wille zur Selbstverwirklichung, das spricht alles aus diesem Bild. Ungefähr gleichzeitig, als dieses Bild entstand, hat Pico de la Mirandola das Ideal der Ausschöpfung des vollen Potenzials der Persönlichkeit formuliert. Er hat gesagt, um 1500, das Individuum soll sich auf sich selbst bezogen, die eigene Kultur, das eigene Wissen und die eigenen Erlebnisse maximieren. Deswegen gehen sie ins Museum, deswegen gehen sie ins Theater, deswegen machen sie Bildungsreisen, deswegen gehen sie Bergsteigen, deswegen machen sie Wandern und all diese Dinge, die man macht, um sozusagen diesem Ideal zu folgen. Goethe hat gesagt, er sieht sich selbst als Kristall, der durch diese Maximierung der eigenen Erfahrungen immer weiter wächst. Also in seiner Selbstbeschreibung beschreibt Goethe dieses Ideal perfekt. Hunderte von Jahren später hat Herder, der große Theologe und Philosoph des 18. Jahrhunderts, dann gesagt, bei Pico della Mirandola war das Selbstverwirklichungsideal war eine Idee für eine kleine Minderheit. Und Herder, nämlich für den letztlich italienisches Großbürgertum und Adel, und Herder hat gesagt, das ist eigentlich etwas für jedermann. Allerdings hat er das gesehen im Einklang mit der Freiheit eines Christenmenschen nach Luther. Und dann gibt es im 19. Jahrhundert die Radikalisierung. Max Stirner sagt in seinem Buch, das ich sehr empfehlen kann, Der Einzelne und sein Eigentum, entwirft ein radikales Programm der Selbstverwirklichung, erklärt, dass jeder Mensch sein eigener Gott ist und seine eigene Einzigartigkeit besitzt. Und damit ist dann sozusagen Gott, ist dann weggestrichen, der bei Herder noch eine wichtige Rolle spielt, und jetzt ist der Mensch sozusagen Gott geworden, sein eigener Gott. Und da hat das westliche Bürgertum im 19. Jahrhundert eigentlich ein romantisches Programm der Selbstverwirklichung entwickelt, und es hat dann eine umfassende soziale Bewegung der Oberschicht ausgelöst. Die ganzen Museen, die wir heute haben, die Oper, das Theater, das Ballett, das alles in der Breite, in der wir das haben, dass wir, also es wird jetzt auch weniger, weil wir immer ärmer werden in Deutschland, aber wenn ich mir die 80er vorstelle, wie viele Radiosender mit klassischer Musik es da gab, Berlin hatte 4 Opernhäuser oder 5 Opernhäuser und so weiter. Also das hat alles damit zu tun, mit diesem großartigen Programm. Aber in der Postmoderne kriegen wir dann das, was da dieses Bild versinnlichen soll. Selbstverwirklichung wurde dann ab den 30ern eine Form des Massenhedonismus, also der Massenglückssuche auf unterem Niveau. Wir kriegen dann einen subjektivistischen Hedonismus, den Heidegger schon beschrieben hat. Der ist zwar selber einer der Väter des Antirationalismus, auf den wir noch kommen, aber der betrachtete diese Bewegung als eine Form des Subjektivismus, auch den, der sich am gefährlichsten versteckt, im Kult der Persönlichkeit, und dieser Subjektivismus ist eine Seinsvergessenheit. Ja, das können wir wohl von dieser Dame hier aus dem Film Suicide Squad wahrscheinlich sagen, dass die unter Seinsvergessenheit leidet und ihre Betrachter wahrscheinlich auch, also die gut finden. Foucault charakterisierte diesen kulturellen Megatrend als kalifornischen Selbstkult, und Charles Taylor beschrieb das als Pseudo-Authentizität. Diese Philosophen haben begriffen, dass die Pseudo-Selbstverwirklichung eine Form des Konsumismus ist, wo es eben nur ein trivialisiertes Ideal der Selbstverwirklichung gibt. Der Mensch gaukelt sich Selbstverwirklichung durch eine bestimmte Auswahl an Gütern vor, zum Beispiel ein Tattoo. So viel zur Selbstverwirklichung. Das ist einer der wichtigen Meilensteine des Transhumanismus. Ein anderer wichtiger ist der Emanzipationsbericht der französischen Aufklärung. Wir sehen hier den Erfinder des Kommunismus. Viele wissen nicht, kennen Etienne Gabriel Morelli nicht, sondern die glauben, der Marx hätte den Kommunismus erfunden. Das stimmt nicht. 100 Jahre vor dem Kommunistischen Manifest schrieb, 1755 publizierte Morelli, das war ein Priester, das erste Kommunistische Manifest, wo er beschrieb, dass Gleichheit auf Erden geschaffen ist, indem der Staat jährlich alles enteignet. Jährlich, damit, weil er auch schon erkannte, dass unterjährig Einkommensdifferenzen entstehen und Eigentumsdifferenzen. Also muss der Staat jährlich alles enteignen, jährlich neu verteilen. Nur dann hatten wir die perfekte Gleichheit. Und er muss dabei, schreibt Morelli, mit beliebiger Gewalt vorgehen, damit auch ja sozusagen die Gleichheit abgesichert werden kann. Und warum muss das sein? Weil es keinen Gott gibt, weil es keinen Jenseits gibt, weil es keine Verwirklichung des Menschen durch den Glauben gibt. Deswegen ist der Mensch verantwortlich für all das und muss das mit Gewalt erzeugen. Das ist französische Aufklärung. Und dieser Denker war wahnsinnig einflussreich. Dieses ganze Emanzipationsideal von Morelli, das hat Rousseau beeinflusst, das hat Babeuf beeinflusst und das hat letztlich auch den englischen Sozialismus beeinflusst, Karl Marx. Und das ganze Elend, was wir heute haben, wenn wir jetzt unsere gerade abtretende Regierung angucken, das ist ganz stark von dieser Form von Gleichheitsdenken. Das gibt es vorher in der Menschheitsgeschichte nicht. Diese Vorstellung von materieller Gleichheit aller Menschen, das wurde in Frankreich im 18. Jahrhundert erfunden. Das muss man wirklich leider sagen. Das meine ich mit Abartigkeit der französischen Aufklärung. Das richtet immer wieder riesigen Schaden an, wenn man sich einfach mal, man muss sich einfach nur vorstellen, wie viele Menschen Stalin und Mao umgebracht haben. Dagegen ist das, was sozusagen im Westen passiert ist, wird da einfach ist dagegen fast vernachlässigbar. Dagegen die protestantische Aufklärung hat den Begriff der Autonomie und die Würde des Individuums hervorgehoben. Natürlich hat Kant Vorlauf, aber Kant hat das in seiner Metaphysik der Sitten staatsrechtlicher Teil, das kann ich Ihnen allen empfehlen, ein Text, wo ich immer wieder weinen muss, wie schön der ist und großartig der beschrieben ist. Das ist der wahre Liberalismus, an den ich glaube. Und dass eben die Rechte und aber auch die Pflichten des Menschen sich eben ergeben aus dieser Autonomie. Das ist wunderschön, wie Kant das beschreibt. Und dass das eben auch natürlich die Gleichheit vor dem Gesetz. Wir müssen alle gleich vor dem Gesetz behandelt werden, weil wir alle autonom sind. Und zwar ist das egal, wie dumm man ist oder intelligent. Die Autonomie ist eine essentielle Eigenschaft des Menschen. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ich zum Beispiel ungebildet bin oder nichts weiß, dann habe ich trotzdem dieselben Rechte vor Gericht wegen dieser Autonomie. Das ist ein großartiger Gedanke. Das führt zu einer Vorstellung von der bürgerlichen Gesellschaft, auf die wir uns hier alle beziehen als Liberale. Und natürlich auch ist das der Kern von Hayeks Denken. Das ist sozusagen die gute Emanzipation im Sinne Immanuel Kant. Der natürlich in Wirklichkeit ist das alles durch und durch christlich, wenn man ehrlich ist. Nur etwas kaschiert. Dann kommen wir jetzt zur Pseudo-Emanzipation im Transhumanismus. Das ist ein typisches transhumanistisches Bild, wo man also sieht, wie ein Mensch ein Give Me Five mit seinem digitalen Twin macht, in den er dann seine Seele übertragen soll. Das ist die Vorstellung von der technischen Manipulierbarkeit der menschlichen Natur, um uns von der Last der physischen Existenz zu befreien. Die Last der physischen Existenz ist ein ganz altes Motiv, auch schon bei Plato ist das ja sichtbar, dass eben wir halt, der Körper ist gebrechlich und wir altern und so weiter, haben Bedürfnisse. Vorgestern war ich krank und lag im Bett und so weiter, weil mein Körper eben gebrechlich ist oder noch nicht gebrechlich, aber eben anfällig und so. Und das sollen wir uns, von dem würden wir uns gerne emanzipieren. Das ist der Emanzipationsgedanke der Transhumanisten. Dies soll durch eine digitale Abbildung unserer Persönlichkeit auf Rechnern ermöglicht werden. Auf Rechenmaschinen, die nicht anders sind als sozusagen, wenn Sie einen alten Taschenrechner aus den 80er Jahren nehmen. Genau dieselben Prinzipien sind in die heutigen Rechner eingebaut, nur dass halt viel mehr Rechenleistung da ist. Aber auf solchen Rechnern, da soll unsere Seele laufen. Na prima. Diese säkularisierte Eschatologie. Also säkularisierte Eschatologie, das ist, ich erkläre gleich, warum das nicht geht. Ja, also ich komme noch darauf. Das ist sozusagen, Eschatologie ist die Vorstellung von letztlich vom jüngsten Gericht und von der Erlösung durch die Wiederkehr Christi. Und wenn man nicht mehr daran glaubt, dass Christus auf die Welt wiederkehrt und uns alle erlösen, dass das jüngste Gericht kommt, dann glaubt man eben an etwas Neues. Und das ist eben die vollständige Abwesenheit von Beschränkungen durch die Natur. Und das passt auch zum Selbstverwirklichungsaspekt. Das ist dieser Aspekt. Und dann noch was anderes zur Pseudo-Emanzipation. Hier ist übrigens, was ich hier links zeige, das kann ich immer wieder empfehlen, das ist ein Werbeclip von Apple. Wenn Sie Apple 1984 eingeben bei YouTube, kommen Sie dahin. Da sieht man gerade, wie Big Brother seine Ansprache hält. Es ist nur eine Minute, ist ein herrlicher Werbeclip. Und die Transhumanisten glauben, dass es eine auf Technologie fußende soziale Emanzipation möglich ist, bei der soziale Ungleichheit und Differenzen verschwinden sollen. Und diese Auffassung ist völlig losgelöst von einer realistischen Betrachtung menschlicher Gesellschaften und menschlicher Natur. Also Gesellschaften, in denen alle Menschen gleiche Ergebnisse erzielen, kann es gar nicht geben, weil die Menschen eben unterschiedlich sind. Aber selbst wenn alle Menschen gleich wären, also von ihren Begabungen her, das Leben ist kontingent, es gibt Zufälle. Ich kann sozusagen, primitiv gesagt, einen Zug verpassen und deswegen ein ganz wichtiges Ding nicht schaffen im Leben. Oder ich kann durch einen Glücksfall plötzlich zu Geld kommen und habe dann Investitionsmöglichkeiten. Durch die Kontingenz, durch die Zufälligkeit des Lebens entstehen auch schon Ungleichheiten. Aber zusätzlich sind wir alle auch noch unterschiedlich. Deswegen ist Gleichheit nie zu schaffen. Also das heißt, jetzt sind wir schon durch einige Motive durchgegangen. Ich merke schon, dass ich nach der Essenspause noch ein bisschen weitersprechen muss. Wenn es Ihnen nicht zu viel wird. Jetzt haben wir noch eine andere wichtige Säule des Transhumanismus, der Cartesianismus. Wir sehen hier, René Descartes war, es gibt zwei große französische Philosophen, die keine Staatsphilosophen waren. Also die Franzosen haben viele Staatsphilosophen hervorgebracht, zum Beispiel Morelli, den Erfinder des Kommunismus, oder Jean-Jacques Rousseau, oder den von mir heißgeliebten Benjamin Constant, von dem Hayek auch ganz viel gibt, einen der ganz großen liberalen Philosophen Frankreichs. Aber die Franzosen haben keine Philosophen wie wir oder nur sehr wenige, die harte Philosophie gemacht haben. Gibt es nur René Descartes Bergson später auch noch. Henri Bergson, auch ein ganz großer Philosoph. Aber sonst haben die nicht so viel. Aber die haben Descartes, und Descartes hat geglaubt, dass der Mensch in der Lage ist, die Welt komplett in Mathematik zu beschreiben. Das heißt, man kann alles vermessen und mathematisch beschreiben und dann kann man alles mit den Mitteln der Mechanik erklären und vorhersagen. Und sein Nachfolger Laplace hat den Laplace'schen Dämon erfunden. Der hat gesagt, wenn der Dämon in der Gegenwart Ort und Impuls aller Teilchen messen kann, also zur Erinnerung, das ist der Ort dieses Teilchens Pappdeckel, wenn ich den anschiebe, hat das noch einen Impuls. Wenn ich das zu einem, und Laplace glaubte, dass wenn er das in einem Augenblick auf der ganzen Welt messen könnte, könnte er mit Hilfe den Gesetzen der Mechanik mit riesigen Differentialgleichungen sowohl die ganze Vergangenheit berechnen als auch die ganze Zukunft. Und dann wäre sozusagen die Welt gelöst. Das ist der Cartesianismus und das ist vollkommen möglich. Das ist eine Auffassung der Physik, die im 20. Jahrhundert widerlegt worden ist, die aber heute immer noch das Denken der Transhumanisten vollständig prägt. Die haben einfach die Physik nicht begriffen, meine Damen und Herren. So, dann haben wir noch, ich glaube, ich bin bald durch mit den geistesgeschichtlichen Ursprüngen des Transhumanismus, den Neopositivismus. Hier sehen wir die beiden wichtigsten Denker des Neopositivismus. Oben haben wir David Hume, ein Altersporträt. Es gibt noch etwas schmeichelhaftere Porträts von ihm. Und da drunten Auguste Comte, der ist auch der Erfinder der Soziologie und des Positivismus. Die Grundannahme des Positivismus ist, dass alle wahren Aussagen, die wissenschaftliche Erkenntnisse ausmachen, auf Daten basieren, auf empirischen Daten, auf sensuellen Daten basieren, die durch unabhängige Beobachtungen und Experimente verifiziert werden können. Das glaubt auch zum Beispiel Popper, ein Kollege von Hayek. Diese Vorstellung liegt eben in der englischen Tradition des Empirismus, der seit David Hume im englischsprachigen Raum gewissermaßen kanonisiert wurde, und die Quellen der Wissenschaft sind nur Erfahrung und ihre Überprüfung, das sind nicht Eindrücke. Metaphysik, Religion, das gibt es alles nicht. Der Positivismus ist auch mit dem Fortschrittsglauben verbunden, und Kant glaubt deswegen auch, dass es eine zwangsläufige Bewegung zu einer optimalen Gesellschaft gäbe, und zwar wollte er eine wissenschaftlich fundierte Universalkultur schaffen, dass es auf der ganzen Welt nur noch eine Kultur gibt, die wissenschaftlich berechnet wird, und er nannte Soziologie, nannte er Sozialphysik. Er glaubte, man kann Gleichungen aufstellen, mit den Gleichungen die ganze Gesellschaft ausrechnen und dann die perfekte Gesellschaft planen. Er hat auch eine Kirche gemacht, weil er merkte, dass die Menschen religiöses Bedürfnis haben. Das war die Kirche des Positivismus. Die steht übrigens noch als Gebäude in Paris, können Sie die noch besuchen. Église du Positivisme. Und da gab es auch eine Liturgie und so weiter. Sehr faszinierend. Jetzt kommen wir noch zur Eugenik. Bin ich fast fertig mit den. Hier sehen wir die beiden Erfinder der Eugenik, oder zwei wichtige Erfinder. Oben, das ist Arthur de Gobineau, auf den sich auch Hitler und sehr stark berufen hat in seiner Rassenlehre, und Herbert Spencer. Die haben geglaubt, dass man die Bevölkerung verbessern kann durch genetische Maßnahmen, durch Züchtungsmaßnahmen. Das waren aber auch Lamarckisten, das heißt, die haben geglaubt, man könnte das Genom erziehen. Die haben geglaubt, dass man könnte sozusagen durch Erziehungsmaßnahmen das Genom verbessern, was wir natürlich wissen, dass das falsch ist. Also sie wollten eine kontrollierte Zucht der Individuen, und diese Bewegung war extrem stark. Man muss sich das Konzentrationslager und die Gulags als Produkte der Eugenik vorstellen. Also tatsächlich war sowohl bei Hitler als auch bei Stalin, waren die Konzentrationslager und Gulags waren ein Mittel zur Eugenik. Die Eugenik war so stark, dass die Mitte des 20. Jahrhunderts wirklich diese ganzen schrecklichen Lager mit Massenvernichtung hervorgebracht haben. Weil man wollte die schlechten Elemente der Gesellschaft ausrotten. In Deutschland waren es die Juden, die Zigeuner und die Schwulen und die Kommunisten, die sollte man ausrotten. Man dachte, Kommunismus ist erblich, also wenn die Kommunisten ausrottet, kriegt man keine Kommunisten. Und bei Stalin war es so ähnlich, da waren es so etwas andere Gruppen, die Juden waren da auch unter anderem im Fadenkreuz, die Zigeuner auch, aber dann natürlich noch die Reaktionären, die Liberalen, also Leute wie wir und so weiter. Auch die Adligen, die waren schon sehr schnell alle vernichtet. Wie dem auch sei, also die Eugenik ist auch sehr, sehr wichtig und dieses Executive Order der Regierung Biden ist eindeutig auch eugenisch. Und die ganze Covid-Impfkampagne war auch eugenisch. Weil man wollte durch die Impfkampagne mit Nukleinsäuren das die genetische Ausstattung der Impflinge verbessern. Insofern war das auch eine eugenische Maßnahme. So, jetzt haben wir, das ganz Interessante ist ja, der Transhumanismus haben wir ja gesehen, der ist extrem auf Wissenschaft basiert, auf Wissenschaftsideen von Descartes, vom Positivismus. Da ist ganz viel wissenschaftliches Denken, die Welt als mathematisches Gebilde eingeflossen. Gleichzeitig ist der, und das ist das Erstaunliche, ist der Transhumanismus auch postmodern und damit antirational. Was bedeutet das? Hier sehen wir nochmal zwei Protagonisten. Das sind so Halbkluge. Man sieht das schon, wie die gucken. Die halten sich für unglaublich schlau und gucken so schlau daher, aber so richtig klar ist das nicht, was die denken. Also ganz im Gegenteil. Also der eine ist Michel Foucault, ist einer der Väter des Postmodernismus. Die weisen die Auffassung zurück, dass es verlässliches Wissen über die Welt gibt. Die glauben, dass es möglich ist, jede beliebige Aussage für wahr oder für falsch zu halten, je nachdem, welchen Standpunkt man einnimmt. Ja, das heißt, es gibt gar keine wahren oder falschen Aussagen. Die Sprache ist also nicht wahrheitsfähig, wir können keine wahren Aussagen in der Realität machen, sondern Sprechakte sind Schattierungen von Machtausübungen. Das heißt, immer wenn ich etwas sage, übe ich Macht aus und wenn der andere was sagt, versucht er auch Macht auszuüben, versucht sich zu unterwerfen. Wie so ein Hündchen, das sich vor ein anderes Hündchen legt. Und das heißt, Sprache ist ausschließlich im Kontext der Machtverhältnisse zwischen den Menschen zu verstehen und sie erlaubt soziale Konstrukte der Geschlechtlichkeit sogar. Bei Butler, für Butler ist die Geschlechtlichkeit des Menschen nur ein soziales Konstrukt. Frau Nüsslein-Vorlat hat mal gesagt, ja, dann machen Sie doch mal Ihren Hosenschlitz auf. Können wir das ja mal nachgucken. Die berühmte Genetikerin. um zum Ausdruck zu bringen, was für ein Schwachsinn das ist. Judith Butler ist die untere, die eben auch Transhumanistin ist. Genau, und dieser Antirationalismus lehnt also die klassischen abendländischen Wahrheitsbegriffe ab, wie wir sie seit Aristoteles und Kant benutzen und ist damit antirational. Woran sieht man, dass der Transhumanismus antirational ist? Man sieht das an seinen unmöglichen und selbstzerstörerischen Zielen. Also ein Ziel ist, das biologische Geschlecht zu überwinden und durch das soziale Geschlecht zu ersetzen, das frei gewählt werden kann. Wir haben jetzt in Deutschland ein Gesetz, das tatsächlich das auch ermöglicht, dass man jährlich zumindest sein soziales Geschlecht frei wählt und auch wie beim Gesslerhut gezwungen wird, das bei einem Mitmenschen anzuerkennen unter Strafandrohung. Ich glaube, man muss bis zu 10.000 Euro Strafe zahlen, wenn man also dann eine Dame, die zum Herrn geworden ist, das sollte aber eher selten angeblich vorkommen, sondern meistens ist es umgekehrt, aus einfacher sichtlichen Gründen. Man kann in eine Frauenkabine gehen, da spannen. Deswegen ist das interessanter, als Mann eine Frau zu werden, in Anführungszeichen, dass eben solche Selbstdefinitionsakte jetzt staatlich anerkannt werden. Das zeigt eben, wie mächtig dieses transhumanistische Narrativ ist und warum es sich auch lohnt, sich das mal, das ganze Zeug, was ich Ihnen erzähle, anzuhören. Das ist ja alles recht kompliziert und mühsam, aber es ist interessant, weil es eben erklärt, in welchem Zustand wir sind und warum. Eine andere Vorstellung ist die Vorstellung, Rassen zu überwinden durch die Erklärung, sie existierten nicht. Natürlich ist es so, es gibt halt Schwarze und es gibt auch Asiatische und weiße Menschen, das sind unterschiedliche Rassen, das wissen wir, wir können das genetisch messen und das ist auch gar nichts Schlimmes, weil die Tatsache, dass es unterschiedliche Rassen gibt, ja, sagt ja noch gar nichts darüber aus, wie die Menschen eigentlich sind, aber es gibt nun mal unterschiedliche Rassen. Aber die Vorstellung, man könne das dadurch abschaffen, dass man das nicht mehr sagt, ist ja völlig hirnrissig, das nennt man Nominalismus. Aber das ist auch ein Problem, die deutsche Gesellschaft für Biologie hat jetzt den Begriff Rasse auch sozusagen abgeschafft für sich selber. Dann werden neue Begriffe benutzt, die aber natürlich dasselbe bezeichnen, es ist ja nun mal da. Ja. Das führt dazu, dass man natürlich übrigens auch wie bei der Umdefinition von Männern zu Frauen Nachteile verschärft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Gewichtheben einen Mann sich zur Frau erklärt und dann beim Gewichtheben mitmacht, dann ist der plötzlich, gewinnt der alle Wettbewerbe. Das ist jetzt auch schon so, dass alle Weltrekorde im Gewichtheben sind jetzt gebrochen worden, weil Männer da plötzlich Gewichte heben dürfen. Das heißt, die Frauen werden massiv benachteiligt. Genauso ist es so, wenn sie sagen, Weiß und Schwarze sind gleich gut. Nein, das stimmt bei Athleten nicht. In vielen Sportarten sind Schwarze besser. aus biologischen Gründen. Zum Beispiel ist das Kahnbein länger und deswegen können die besser sprinten. Ja, weil einfach die Beinmuskulatur besser fürs Sprinten geeignet ist und so weiter, gibt es viele Beispiele. Und das zu verdrängen durch Sprechakte bringt einfach nichts. Dann haben wir auch ein weiteres Motiv, ist kulturelle Identität und soziale Normen zu überwinden, durch die Behauptung, sie seien bloß Strukturen der Unterdrückung. Also alles, was im Westen geschaffen wurde, die ganzen kulturellen Leistungen des Westens, sind jetzt nur noch sozusagen Rassismus oder Kolonialismus oder der alte weiße Mann, der alles falsch gemacht hat. Ich erinnere an Kant und den Abolitionismus nochmal kurz, wo wir 15% des Bruttosozialprodukts, 15% für die Abschaffung der Sklaverei in völlig fernen Ländern ausgegeben. Also leider nicht die Deutschen, aber die Franzosen und Engländer haben das gemacht. Aber das muss jetzt alles überwunden werden. Ein wichtiges Beispiel können Sie daran sehen, dass es jetzt offiziell, dürfen Sie den Unterschied zwischen Eigen und Fremd nicht mehr machen. Das sehen Sie zum Beispiel bei Straftaten. Straftaten fremdländischer Menschen werden nicht mehr als solche gekennzeichnet, sondern das sind einfach Straftaten von einem Mann oder einer Personengruppe, die werden nicht mehr gekennzeichnet, weil der Unterschied zwischen Eigen und Fremd sozusagen überwunden werden muss. Natürlich ist der Unterschied weiterhin da und der ist real, aber der wird sozusagen verdrängt. Dann wird auch, was ich für eine der gefährlichsten Entwicklungen halte, die Wertigkeit von Mensch und Tier gleichgesetzt. Das fing an mit dem Vegetarismus und dem Veganismus, dass man sagt, die Tiere sind genauso wie der Mensch und man muss sie also deswegen davon nicht essen. Aber das hat jetzt noch viel, viel schlimmere Ausmaße erfahren. Und zwar hat die Biden-Regierung auch Ende 2022 ein Gesetz gemacht, wonach man klinische Studien machen kann, ohne vorher Tierversuche gemacht zu haben, um die Tiere zu schonen. Das heißt, die Tierversuche sind jetzt möglich, dass ich als Pharmaunternehmen gegen die FDA klage, wenn die FDA mir aufzulegen versucht, Tierversuche zu machen, dass ich klage und sage, ich mache keine Tierversuche mehr, sondern stelle die letale Dosis 50, so heißt das, das ist die Dosis eines Pharmakons, bei der 50% der Probanden sterben, einfach im Menschen fest. Dann müsste ich 500 Menschen nehmen, würde dann ein Dosissteigerungsexperiment machen und gucken, wann die Hälfte davon stirbt. Dann hätte ich das Ergebnis. Das ist jetzt, angeblich braucht man das jetzt nicht mehr, weil man das angeblich alles mit KI simulieren kann. Also brauchen wir keine präklinischen Tierversuche mehr. Da sehen Sie, wohin die Gleichsetzung von Mensch und Tier führt. Man hat das auch in der One Health-Ideologie der WHO, dass eben die Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen gleichgesetzt wird, was natürlich absoluter Wahnsinn ist und letztlich zu Massentötungen führen wird, wenn man das durchdenkt. Das heißt, der Transhumanismus ist aus wissenschaftlicher Sicht absolut absurd und ich möchte jetzt erklären, warum er in jeder Hinsicht unmöglich ist, alle Forderungen des Transhumanismus unmöglich sind. Einfach, weil seine identischen eigenen Voraussetzungen nicht erfüllbar sind. Und zwar aus zwei einfachen, es sind keine einfachen Gründe, aber es sind Gründe, von denen man sich in Kenntnis setzen kann, mal vorsichtig ausgedrückt, indem man viele Physikbücher liest. Und dabei würde einem zwei Dinge klar. Erstens, natürliche Systeme haben thermodynamische Eigenschaften, die das Wissen über den Menschen begrenzen. Und zweitens, und deswegen gibt es keinen Transhumanismus, weil wir gar nicht genug über den Menschen wissen können, um ihn zu transzendieren. Also wenn ich zum Beispiel in einer Höhle lebe und ich will diesen Zustand transzendieren, kann ich das tun, indem ich ein Haus baue. Und das ist auch passiert ungefähr 30.000, 40.000 vor Christus, das war das Neolithikum. Das war ein riesiger Entwicklungsschritt in der Entwicklung der Menschheit, der am Ende zu den heutigen Gesellschaften geführt hat. Der zur Sesshaftigkeit, dann zum Ackerbau, und dann zur Bildung von Städten, Erfindung der Schrift und so weiter. Die ganze Zivilisation basiert auf der Sesshaftigkeit. Und das können wir, weil wir verstehen können, wie wir aus Materialien Häuser bauen können. Dann können wir auch einen Zustand transzendieren. Genauso die ganze Pflanzenzucht, die Tierzucht, was alles dazu gehört. Aber der Transhumanismus am Menschen machen will, das können wir gar nicht tun, weil das System Mensch aus thermodynamischen Gründen zu schlecht verstehen. Das erkläre ich gleich noch genau, was das heißt. Und der zweite Grund ist die Unvollständigkeit und Lückenhaftigkeit der prädiktiven physikalischen Naturbeschreibung. Prädiktive physikalische Naturbeschreibung ist, wenn ich ein Vakuum, wenn ich dieses Ding hier fallen lasse, diesen Deckel, ist das jetzt ohne Vakuum sehr schwer zu brechen, wie schwer der fällt, weil das hängt davon ab, wie viel Luft hier ist, wie warm die ist, ob ein Luftstrom ist, was das Ding wirklich wiegt, wie ich das loslasse, wenn ich so lasse, dann fällt es vielleicht schneller. Muss ich mal sehr, jetzt war es gut, aber wenn ich schräg los, dann kann es drehen, dann fällt es wieder langsamer. Also Physik ist ganz schön kompliziert, aber wenn ich ein Vakuum mache, fällt das Ding wie ein Stein runter und das kann ich gut ausrechnen. Mit dem Beispiel will ich zeigen, dass eben die Physik der lückenhaft ist, darauf werde ich noch stärker gleich eingehen. Und das gilt nicht nur, das gilt erst recht, wenn man die Quantenphysik und die Bereiche der modernen Physik anbelangt. Das heißt, wir haben zwei große Gründe, warum all diese Theorien, die wir uns vorher angehört haben, von Laplace und so weiter, falsch sind. Und bevor wir jetzt die Essenspause machen, möchte ich Ihnen noch das hier verabreichen. Und dann machen wir Pause, danach geht es nochmal ein bisschen weiter. Das hier zeigt Ihnen, wie wir in der Naturwissenschaft denken. Also, wir haben in der Naturwissenschaft Modelle der Wirklichkeit. Es gibt drei Arten von Modellen, hat Max Weber rausgekriegt und als erster beschrieben. Es gibt deskriptive Modelle, zum Beispiel kennen Sie alle Brehms Tierleben. Oder wenn Sie im Brockhaus oder in der Wikipedia Eichhörnchen nachschlagen, dann kriegen Sie erstmal eine Beschreibung, wie das Eichhörnchen aussieht, wie sich das vermehrt, was das ist, erfrisst, wie das sich bewegt. Das nennt man deskriptive Wissenschaft. Das ist ein deskriptives Modell. Natürlich ist es so, dass jedes einzelne Eichhörnchen vielleicht ein bisschen davon abweicht. Aber das durchschnittliche Eichhörnchen verhält sich so, wie das deskriptive Modell es sagt. Das ist ein deskriptives Modell, das ist das Basismodell aller Wissenschaft, die Beschreibung. Und davon haben wir qualitative Beschreibung, das ist das Eichhörnchen, es hat eine rötliche Behaarung und das isst gerne Nüsse. Und die quantitative Beschreibung wäre, ein Eichhörnchen muss am Tag so und so viele Nüsse essen, um zu überleben. Das wäre quantitativ. Oder ein Eichhörnchen kriegt, eine durchschnittliche Eichhörnchenschwangerschaft führt zu so und so vielen Geburten. Ich weiß es nicht, vielleicht 5 oder 6. Dann das nächste ist explikativ. Explikativ bedeutet, ich kann erklären, was passiert. Da gibt es zwei Formen, die kausale und die interpretierende. Die interpretierende ist das, was ich jetzt den ganzen Abend gemacht habe. Ich erzähle Ihnen irgendwas und interpretiere das so ein bisschen. Aber ich habe keine harte Kausalerklärung. Eine harte Kausalerklärung bekomme ich, wenn ich eine Gleichung aufschreiben kann, mit der Gleichung berechnen kann, wenn ich die und die Variable in die Gleichung einsetze, passiert das und das. Das brauche ich zum Beispiel um so einen Satelliten ins All zu schießen, muss man genau solche Gleichungen haben, dann rechnet man das alles aus, setzt das in die Gleichung ein, dann verhält sich der Satellit tatsächlich so, wie die Gleichung das beschreibt. Ein Wunder. Es ist doch eigentlich ein Wunder. Und das sind kausale Modelle. Das sind die mächtigsten Modelle, die wir haben. Und diese Modelle können auch prädiktiv sein. Ich kann vorhersagen, was mit dem Satelliten passiert. Und dann sind die auch noch, dann gibt es da noch exakte und approximative. Und wir sprechen jetzt hier, wenn wir von naturwissenschaftlichen Modellen sprechen, die attraktiv sind. Die ganze Technosphäre bewirkt haben, in der wir leben. Also diese ganze Technik, mit der wir umgehen und die unser Leben so stark verändert und verbessert hat, dann sprechen wir von kausalen und exakten naturwissenschaftlichen Modellen. Und die ganzen Ziele, die der Transhumanismus auflistet, die auch Sie so schön, hört man schon aufgeführt haben, nicht in dem ChatGPT-Teil, sondern in dem vorherigen Teil, diese ganzen Ziele benötigen alle kausal explikative und exakt prädiktive Modelle des menschlichen Leib-Psyche-Kontinuums oder Leib-Seele-Kontinuums. Wir sind ja sozusagen als Menschen bestimmt aus Leib und Seele und das ist in uns beides zusammen drin. Wir können den Kopf nicht einfach abtrennen, dann lebt er weiter, sondern es ist alles miteinander verwoben. Und die geplanten technischen Maßnahmen, die wir am oder mit dem Menschen ausführen wollen, im Transhumanismus, die würden sozusagen umfassende, kausale und exakte Modelle des Menschen benötigen. Und solche Modelle stehen uns nicht zur Verfügung und sie sind auch nicht zu erreichen, und zwar mit Sicherheit nicht. Und das ist eine ganz tiefe Erkenntnis, meine Damen und Herren, dass eben unsere naturwissenschaftliche Entwicklung ins Stocken geraten ist, weil es harte Grenzen gibt. Und wer das als erster erkannt hat, das war natürlich der große Immanuel Kant. Der hat nämlich 1791 schon geschrieben, dass es unmöglich sein würde, dass jemals, er schreibt, ein Newton auferstünde, der uns mit seinen mechanischen Gleichungen das Wachstum eines Grashalms erklären könnte. Und damit hatte Kant einen Volltreffer. Kant hat intuitiv erkannt, dass dieses französische Glaube, dass man alles berechnen kann, dass die Mathematik und diese mathematische Physik auf alles anwendbar sind, dass das nicht stimmt. Und er hat ein ganz einfaches Beispiel aus der belebten Natur genommen. Und nach der Pause erfahren wir, warum das so ist. Und dann bitte ich noch um 20 Minuten Geduld nach der Pause, wo ich nochmal weiterrede. Und dann kommt die Diskussion. Ich danke Ihnen schon mal.